Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Schön, dass Sie wieder da sind bei unserem Podcast Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Hier geht es um echte Erfahrung aus über 35 Jahren Praxis. Verständlich, klar und nah am Patienten. Ich erkläre Ihnen, wie man Rückenschmerzen richtig einordnet, worauf Sie achten sollten und welche Therapien wirklich helfen. Bleiben Sie dran.
Heute dreht sich alles um Patientenfragen. Das ist ein neues Format hier in unserem Podcast, aber das habe ich mir schon lange überlegt und ich hatte ja immer wieder ermuntert, Fragen zu stellen zu bestimmten Themen, zu bestimmten Podcasts, und ich habe jetzt auch die Fragen gesammelt und mal geschaut, welche Fragen öfters auftauchen und wo ich mir denke, das könnte interessant sein für alle. Und ich freue mich auch auf diese Interaktion, weil das doch auch ein Zeichen dafür ist, dass man sich für diese Themen interessiert, sich damit auseinandersetzt, und dann ergeben sich halt die Fragen. Und ich werde mal versuchen, so einige Sachen hier mal herauszuarbeiten, und dann werden wir ja sehen, wie wir damit weiter verfahren. Die Frage Nummer 1 war eine Patientin, die hatte schon 2 Bandscheibenvorfälle und hat jetzt einen 3. Bandscheibenvorfall bekommen. Die Frage war jetzt, was soll ich tun? Soll ich mir jetzt eine künstliche Bandscheibe implantieren lassen, was mir mein Orthopäde vorgeschlagen hat, oder vielleicht sogar das Segment versteifen? Insgesamt ist das schon eine sehr komplexe Frage. Man hat jetzt schon 2 Bandscheibenvorfälle und hat jetzt den 3. bekommen. Und ja, wenn man den operiert, kann man dann mal einen 4. bekommen. Solange ja die Bandscheibe irgendwie da ist, besteht ja immer das Risiko, dass ja doch mal ein Vorfall kommen kann. Und nur nach dem Motto, wenn ich jetzt mir die ganze Bandscheibe rausnehmen lasse, dann kann ich da zumindest keinen Vorfall mehr bekommen. Vielleicht zunächst einmal die Frage, warum kann man überhaupt an der gleichen Stelle mehrere Bandscheibenvorfälle bekommen? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach, denn wenn wir eine Bandscheibenvorfalloperation durchführen, dann nehmen wir nur das eine Stück heraus, was letztendlich vorgefallen ist und auf den Nerven drückt. Wir entfernen ja nicht die ganze Bandscheibe. Das würde auch keinen Sinn machen, weil wir wollen ja auch noch die Funktion der Restbandscheibe erhalten. Also wir entfernen das Stück, was vorgefallen ist. Die Bandscheibe besteht ja aus 2 Teilen. Wir haben halt einen äußeren Faserring und einen inneren weichen Kern. Der äußere Faserring ist eingerissen. Das ist ja die Ursache, weshalb überhaupt ein Teil des weichen Kerns vorfallen kann und dann eben auf den Nerven drückt. Und wenn wir jetzt den Vorfall entfernen, dann bleibt ja immer noch die Lücke im Faserring stehen. Da hat man natürlich schon ein Risiko, dass das lockere Bandscheibengewebe, was halt im Inneren ist, wieder vorfallen kann. Das Risiko ist sogar innerhalb der ersten 6 Wochen am höchsten. Aber auch dann, wenn sich eine gewisse Narbe gebildet hat, die eben diese Öffnung im Faserring verschließt, so ist ja die Narbe schon eine Schwachstelle. Sie hat ja nicht die gleiche Festigkeit wie der ursprüngliche Faserring. Das ist ja letztendlich immer so. Sie wissen ja, wenn man irgendwie was klebt, was zerbrochen war, dann ist natürlich diese Klebestelle auch immer so ein bisschen der Schwachpunkt, weil es ist halt nicht mehr die originale Materialverbindung. Wenn man halt immer noch Risikofaktoren hat, die eben den Verschleißprozess vorantreiben und eben auch zu Erhöhung des Bandscheibenindrucks führen, dann hat man auch ein gewisses Risiko, nochmal einen Bandscheibenvorfall zu bekommen. Das Risiko ist auch gar nicht so gering. Es wird halt in der ersten Zeit, das heißt innerhalb der ersten 6 Wochen, auf ca. 5, manchen Studien sogar auf 10% bemessen. Hängt vielleicht auch ein bisschen von der Operationstechnik ab. Im Laufe des Lebens kann man sogar mit einem Risiko von 15-20% einen neuerlichen Bandscheibenvorfall an der gleichen Stelle bekommen, wenn man eben schon einen Bandscheibenvorfall hatte. Das hängt auch mit verschiedensten Faktoren zusammen. Manche bekommen ja niemals einen Bandscheibenvorfall und manche bekommen öfters einen Bandscheibenvorfall. Wir hatten schon mal in anderen Podcasts darüber diskutiert, dass genetische Faktoren, Belastungsfaktoren etc. eine Rolle spielen. Das will ich jetzt hier nicht nochmal ausführen. Trotzdem ergibt sich die Frage, wenn man einen neuerlichen Bandscheibenvorfall bekommt und in diesem Fall einen dritten, wie ist da das Vorgehen? Und eigentlich ist das Vorgehen genauso wie beim ersten Bandscheibenvorfall. Wir würden wieder mit konservativen Maßnahmen beginnen und würden wieder versuchen, zunächst das körpereigene Immunsystem zu motivieren, den Bandscheibenvorfall zu beseitigen, und wir würden uns in erster Linie auf die Schmerzen konzentrieren. Die Chance, dass sozusagen die konservative Therapie bei einem zweiten oder vielleicht sogar dritten Bandscheibenvorfall greift, ist allerdings geringer, weil wir haben ein Narbengewebe, was sich eventuell um diesen Bandscheibenvorfall gebildet hat, und dieses Narbengewebe stellt eine gewisse Barriere dar für das Immunsystem, für die Immunzellen, die ja den Bandscheibenvorfall auflösen sollen. Wir hatten ja schon in den anderen Podcasts über den Bandscheibenvorfall darüber gesprochen, dass das Immunsystem an den Bandscheiben eh nicht so aktiv ist, weil es aufgrund der geringeren Gefäßrate schlechter hinkommt, und dann haben wir noch die Narbe. Also die Chancen sind geringer. Aber nichtsdestotrotz sollte ein Versuch unternommen werden, wenn nicht andere Dinge dagegen sprechen, wie eben neurologische Ausfälle etc. Und dieser Versuch sollte auch wieder über 4 bis 6 Wochen stattfinden, wenn er vom Patienten toleriert wird. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass man durchaus Abkürzungen
nehmen kann. Das muss letztendlich zwischen Patienten und Behandler abgesprochen werden, und dann sind natürlich auch verschiedene Dinge möglich. Aber ich würde nicht empfehlen, gleich eine künstliche Bandscheibe oder eine Versteifung durchzuführen, wenn es darum geht, einen Rezidivbandscheibenvorfall zu entfernen. Der Grund ist klar, man hat erstmal ein Problem gelöst, aber die Versteifung oder auch die künstliche Bandscheibe sind erstens mit ganz anderen Risiken verbunden. Die Operation ist einfach risikoreicher und komplikationsbehafteter. Und andererseits ist sie auch nicht ohne Probleme für die Zukunft. Deshalb immer den kleinsten Eingriff und dann versuchen natürlich ein erneutes Rezidiv zu verhindern. Da kommen wir schon zur nächsten wichtigen Frage, die ein Patient gestellt hat. Und zwar, wie kann ich einen Bandscheibenvorfall verhindern, beziehungsweise das Risiko, einen erneuten Bandscheibenvorfall zu bekommen, wenn ich schon mal einen hatte. Wie gesagt, es ist so, dass man dann ein erhöhtes Risiko für einen Vorfall hat, weil eben diese Öffnungsstelle im Faserring nur mit einer Narbe verschlossen ist und diese Narbe eben nicht die Festigkeit des Originalgewebes hat. Deshalb gibt es 2 Dinge, die man tun sollte, um eben einen Rezidivvorfall vorzubeugen. Das ist einerseits schon eine gewisse Änderung im Lebensstil, das heißt die Risikofaktoren minimieren, und wir hatten auch schon mal gesprochen, was sind Risikofaktoren, und Risikofaktoren sind solche Dinge, die eben zu einem Bandscheibeninnendruckerhöhung führen und die eben diese Versorgung der Bandscheibe nicht aufrechterhalten. Die Bandscheibe ist ja wie so ein kleiner Schwamm, der immer nur ausgepresst wird und wieder Nährstoffe aufnimmt, und dieses Hin und Her braucht die Bandscheibe, um sozusagen sich zu ernähren und fit zu halten. Und wenn wir zum Beispiel lange sitzen und die Bandscheibe immer ausgedrückt ist, dann versauert die, ne? Dann häufen sich also Stoffwechselendprodukte an, die ein saures Milieu erzeugen, und das führt natürlich dann eben zum Absterben von Bandscheibenzellen, und der Prozess der Degeneration, des Verschleißes pflanzt sich fort. Auf der anderen Seite ist eben gut, wenn man die Belastung der Bandscheibe reduziert, indem andere Strukturen teilweise Funktionen übernehmen, und das ist halt die Muskulatur, die um die Wirbelsäule herum gebaut ist. Sie kann halt gewisse Last von der Bandscheibe nehmen, wenn wir eine gute Rumpfstabilität haben. Darauf zielen eben die ganzen Vorbeugemaßnahmen, dass wir eben regelmäßiges Training durchführen, um eben die Rumpfstabilität zu verbessern. Dies kann am Anfang natürlich in der Physiotherapie durchgeführt werden, unter Aufsicht, wo auch kontrolliert wird, ob wir eben die Übungen richtig machen. Und wenn wir das sozusagen so drauf haben, dann kann das natürlich auch zu Hause erfolgen. Wichtig ist halt die Regelmäßigkeit, ne, dass wir uns wirklich einen Plan zurechtlegen und irgendwie jeden Tag vielleicht 10 Minuten oder 15 Minuten machen oder jeden zweiten Tag 20 Minuten. Aber die Regelmäßigkeit ist wichtig. Früher gleicher Zeitpunkt, entweder morgens oder abends. Und dann hat man schon zumindest einiges getan, um das Risiko zu minimieren. Man kann es nicht vollständig beseitigen. Ich möchte hier auch die Gelegenheit nutzen, Sie aufzufordern, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, mir einen Kommentar zu schreiben bzw. auch eine Bewertung bei Spotify. Das hilft einfach, die Reichweite des Podcasts zu erweitern und weiteren Interessenten die Gelegenheit zu geben, sie mich zu finden. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, gleich mal auf den nächsten Podcast aufmerksam zu machen, um halt doch das Interesse aufrechtzuerhalten. Und der nächste Podcast wird sich dem Thema widmen, Zweitmeinung. Wie wichtig ist Zweitmeinung? Wo hole ich mir eine Zweitmeinung? Warum brauche ich eine Zweitmeinung? Und wenn man sich sozusagen die OP-Zahlen anschaut bei Wirbelsäuleneingriffen, so gab es 2006 deutschlandweit 97.000 Wirbelsäuleneingriffe. 2020 waren es bereits 735.000. Also das ist ja locker mal eine Verachtfachung der Eingriffe. Manchmal wird argumentiert, ja, die Demografie hat sich verändert, aber das kann man nicht so gelten lassen, denn es gab 1990 7 Millionen 70-Jährige und 2023 13,5 Millionen 70-Jährige. Also das ist ja gerade mal das 1,5-fache und nicht das 7-fache. Also beim nächsten Mal geht es um Zweitmeinung, warum soll ich mir eine holen und wo bekomme ich auch eine, sagen wir mal, adäquate, suffiziente Zweitmeinung. Nun wieder zurück zu unseren Fragen und ich habe hier wieder eine sehr interessante Frage eines Patienten, der kurzfristig nach einer Bandscheibenvorfalloperation sich an mich gewandt hat, weil er immer noch Beschwerden hatte. Da geht es schon darum, die Frage, was sind das für Beschwerden? Sind das Schmerzen im Bein wie vor der Operation oder sind das jetzt Rückenschmerzen und wie stark sind die Schmerzen? Hat sich denn irgendetwas verbessert oder verschlechtert? Wie lange haben die Schmerzen vor der Operation bestanden? Das sind alles so Fragen, die dann auch erklären können, warum man nach einer Bandscheibenoperation nicht gleich am nächsten Tag vielleicht komplett beschwerdefrei ist. Insbesondere spielt die Dauer der Beschwerden eine Rolle. Das bedeutet, wenn ich vor der Operation bereits mehrere Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre bereits Beschwerden hatte, dann hat der Nerv einen Schaden erlitten. Und dieser Schaden ist eben nicht sofort mit der Operation beseitigt, da dort eben nur der Druck von der Bandscheibe genommen wird, aber die Veränderungen innerhalb des Nerven, die müssen sich dann zurückbilden. Vielleicht irgendwelche entzündlichen Veränderungen am Nerven, vielleicht auch eine Nervenschwellung. Also es muss nicht sein, dass nach einer Bandscheibenoperation sofort alle Beschwerden weg sein sollen. Aber es sollte schon so sein, dass zumindest eine Besserung eingetreten ist, vielleicht 50%, vielleicht auch mehr. Und wenn die Zeit zwischen dem Bandscheibenvorfall und der Operation sehr kurz ist, dann haben wir auch eine Besserung um 100%. Das zweite ist der Rückenschmerz. Also es gibt Patienten, die sind an einem Bandscheibenvorfall operiert worden und berichten, ja, die Schmerzen im Bein sind weg, aber meine Rückenschmerzen sind immer noch vorhanden. Das kann auch sein, weil die Rückenschmerzen zwar indirekt mit dem Bandscheibenvorfall zu tun haben, aber eben auch nicht durch die Entfernung des Bandscheibenvorfalls sofort weg sind, weil es sind in erster Linie muskuläre Schmerzen. Und diese muskulären Schmerzen entstehen häufig aufgrund einer Fehlhaltung durch den Bandscheibenvorfall. Der Körper sucht sich sozusagen eine Position, wo er weniger Schmerzen hat, wo er vielleicht den Druck vom Nerven etwas wegnimmt. Deshalb laufen Patienten meistens etwas schief. Das heißt, wenn der Bandscheibenvorfall rechts ist, dann ist die Wirbelsäule eher etwas nach links geneigt. Na, dann haben die eben diese skoliotische Fehlhaltung oder sie laufen etwas nach vorn geneigt. Und das führt natürlich zu muskulären Verspannungen. Und diese muskulären Verspannungen sind eben nicht sofort mit einer Bandscheibenoperation beseitigt. In solchen Fällen gilt es natürlich auch etwas Ruhe zu bewahren und nicht gleich wieder vielleicht eine Diagnostik zu machen, gleich wieder schnell ein MRT machen, wo man vielleicht auch irgendetwas sieht, was nicht sicher interpretiert werden kann. Wir haben natürlich nach einer Bandscheibenoperation durchaus kleine Einblutungen in das OP-Gebiet und die können auch einen Rezidivbandscheibenvorfall vortäuschen. Und man hat dann immer das Risiko, wenn man solche Bilder macht, die vielleicht nicht so gut zu interpretieren sind, dass dann vielleicht auch nicht die optimalen Entscheidungen getroffen werden. Also wenn es nach einer Bandscheibenoperation nicht zu einer neurologischen Verschlechterung gekommen ist, das bedeutet, der Patient hat jetzt nicht irgendwie eine Lähmung entwickelt, die er vorher nicht hatte, oder starke Sensibilitätsstörungen, die er vorher nicht hatte, die dann doch schon, sagen wir mal, nachdenken lassen, nicht doch vielleicht nochmal eine Diagnostik zu machen, um eben Komplikationen auszuschließen, dann würde ich immer empfehlen, erstmal abzuwarten. Vielleicht muss man auch nochmal ein, zwei Wochen Schmerzmedikamente nehmen, um eben solche postoperativen Veränderungen aufgrund von Reizung, Schwellung, Entzündung dann eben medikamentös zu kopieren. Auf alle Fälle sollte natürlich mit der Zeit der Trend dahin gehen, dass Beschwerden sich verringern und letztendlich auch komplett verschwinden, weil das Ziel der Bandscheibenoperation ist ja, dass wir unsere Patienten wieder zurück in ihren Alltag bringen, zurück zu ihrer ursprünglichen Aktivität, zurück zum Job und auch zurück zum Sport. Ja, das waren jetzt die Fragen zum Bandscheibenvorfall. Ich habe nochmal eine letzte Frage und die betrifft die Facettengelenksdenervation. Auch ein Patient, der an einem Facettensyndrom gelitten hat und eine Facettendenervation bekommen hat, die ihm auch gut geholfen hat. Aber nun sind nach 1,5 Jahren die Beschwerden wiedergekommen und er steht jetzt irgendwie vor der Frage, soll ich mich nochmal denervieren lassen und wie oft kann man das überhaupt machen? Auf alle Fälle kann man sich nochmal denervieren lassen. Es ist ja im Prinzip eine relativ harmlose Maßnahme, die ambulant durchgeführt werden kann. Ich empfehle immer, dass wir auf alle Fälle nochmal eben eine Denervation durchführen und wenn nichts dagegen spricht, auch nochmal ambulant. Ich hatte auch schon im Podcast erwähnt, dass wir natürlich versuchen, neben der Denervation auch die Ursache für diese Nervenreizung zu therapieren. Und dies geschieht eben mit der Eigenbluttherapie, weil wir eben diese Facettengelenksarthrose zumindest etwas im Zaun halten wollen, dass es eben nicht zu einem Übersprung der entzündlichen Reaktion auf die Nerven kommt, weil das löst natürlich den Schmerz aus. Aber auch wir schaffen natürlich nicht mit der Eigenbluttherapie komplett diese Arthrose zu beseitigen. Es ist ein fortschreitender Prozess, der verschiedenste Ursachen hat und diese verschiedensten Ursachen können wir nicht beseitigen, genauso wenig wie wir leider das Altern irgendwie beseitigen können. Also wenn man eine Facettendenervation hatte und diese Facettendenervation hat sehr gut geholfen, dann kann man auf alle Fälle nochmals eine durchführen. Ich empfehle trotzdem vorher nochmal die Diagnostik durchzuführen, vor allem eben auch die Untersuchung des Patienten. Hat sich irgendetwas am Beschwerdebild verändert? Gibt es irgendwie einen Grund, vielleicht nochmal eine Diagnostik durchzuführen, ein Röntgen oder ein MRT? War vielleicht vorher auch schon mal ein kleines Wirbelgleiten da? Vielleicht hat sich das verschlimmert? Also man muss schon immer mal hinter die Kulissen schauen und mal überlegen, ob man, bevor man eben eine neuerliche Denervation durchführt, auch nochmal diagnostisch schaut, ob sich irgendetwas an den Dingen verändert hat, die vielleicht auch die Therapie ändern könnten. Wenn nicht, dann kann man die Facettendenervation durchführen. Es ist dann auch immer mal die Überlegung, wollen wir es nochmal perkutan machen, also ambulant, oder doch vielleicht auch endoskopisch. Wie ich auch in dem Podcast bezüglich der Facettendenervation dargestellt habe, mit der Endoskopie haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wir können halt das Gelenk eröffnen, wir können das Gelenk spülen, wir können die Kapsel noch zusätzlich schrumpfen, wir können schauen, ob wir den Nerv sehen, wir können dann unter Sicht den Nerv koagulieren. Also ich sage dann immer, endoskopisch machen wir eine Facettengelenksbehandlung und nicht nur eine Denervation, weil wir uns auch ein bisschen um die Arthrose mit kümmern und dadurch vielleicht auch etwas effektiver sind. Und ich hatte darüber auch eine Studie durchgeführt, wo ich eben diese Perkutane mit der endoskopischen Denervation verglichen habe. Und da haben wir doch bei der endoskopischen Denervation einen etwas längeren Zeitraum der Beschwerdefreiheit erzielen können, sodass das natürlich auch immer wieder eine Option ist. Ja, ich möchte jetzt hier am Ende noch unsere Fragerunde zusammenfassen. Es ging prinzipiell um den Rezidivbandscheibenvorfall. Das heißt, um die Frage, ich hatte schon mal einen Bandscheibenvorfall, kann ich wieder einen bekommen? Und wenn ich den zweiten oder dritten Bandscheibenvorfall bekomme, was soll ich dann tun? Und die Antwort lautet, also im Prinzip geht man gleichermaßen vor wie beim ersten Bandscheibenvorfall, immer wieder konservativ versuchen, die Chance besteht, auch wenn sie vielleicht etwas geringer ist aufgrund der Vernarbung. Wenn das leider nicht konservativ funktioniert, Dann ist der nächste Schritt wiederum eine mikrochirurgische Operation mit Entfernung des Bandscheibenvorfalls. Ich bin eher sehr zurückhaltend mit weiterführenden Maßnahmen, das heißt mit irgendwelchen künstlichen Bandscheiben oder eben irgendwelchen Implantaten mit Versteifung etc., wenn es nur darum geht, einen Bandscheibenvorfall zu entfernen, weil auch mit diesen zusätzlichen Implantaten hat man vielleicht das Risiko eines erneuten Bandscheibenvorfalls ausgeschlossen, aber man hat dadurch auch andere Probleme zusätzlich sich neu aufgebürdet und deshalb muss man solche Indikationen streng stellen und prinzipiell geht es immer nur, wenn Instabilitäten vorhanden sind oder andere Problematik, die dann letztendlich unabhängig von einem Bandscheibenvorfall eine Rechtfertigung für künstliche Bandscheiben oder Versteifungsoperationen sind. Wir hatten noch darüber gesprochen, was man so tun kann, um eben einem Bandscheibenvorfallrezidiv vorzubeugen. Da geht es eben auf der einen Seite darum, Belastungsfaktoren zu reduzieren und auf der anderen Seite die Last von der Bandscheibe zu nehmen, indem wir eben die muskulaturkräftigen Rumpfstabilitätsübungen durchführen und sozusagen den äußeren Mantel um die Bandscheibe kräftigen, dass eben, wenn Kraft auf die Wirbelsäule einwirkt, nicht die Bandscheibe das schwächste Glied ist und dadurch Schaden leidet, sondern dass die kräftige Muskulatur eben diese Krafteinwirkung aufnimmt und eben die Bandscheibe dadurch entlastet. Letztlich gab es noch die Frage bei der Faszieninnervation. Wenn man schon einmal faszieninnerviert ist, sollte man es nochmal machen, wenn die Beschwerden wieder auftreten? Oder kann man das nochmal machen? Und die Antwort lautet, klar, man kann das nochmal machen. Es ist eine minimalinvasive Technik, die wiederholt werden kann. Es geht aber auch hier darum, nochmal zu checken, ob andere Faktoren vielleicht im Verlauf die Schmerzen bedingen, dass man nicht sozusagen nur schematisch einfach die Denervation wieder durchführt, sondern natürlich auch nochmal genau beurteilt, ist jetzt das Facettensyndrom Ursache der Beschwerden und ist die Facettendenervation wirklich hier die sinnvollste Maßnahme. Dann geht es auch nochmal um die Frage, die Art der Facettendenervation, will man wiederum nur eine perkutane Technik machen, die ja eigentlich relativ harmlos ist und ambulant durchgeführt werden kann. Oder will man eine kleine Stufe höher gehen und eine endoskopische Denervation vornehmen, wo man eben doch ein bisschen mehr tun kann. Wir nennen das ja dann eine Behandlung des Facettensyndroms an sich, weil man da eben auch die Kapsel öffnen kann. Man kann das Gelenk spülen. Das heißt, man tut auch etwas für die Arthrose oder für die entzündlichen Prozesse, die mit der Arthrose verbunden sind, um eben dadurch halt auch dieses Übergreifen der Entzündung auf die Nerven zu verhindern und dadurch eben den Schmerz zu beseitigen. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030-263-96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.